Gewerkschaften sind nach wie vor die größten Mitgliederorganisationen, die wir in Deutschland haben. Und im letzten Jahr haben die 8 DGB-Gewerkschaften roundabout 420.000 Mitglieder neu gewonnen. Unser Anspruch ist immer einer solidarischen Interessenvertretungspolitik, einer solidarischen Tarifpolitik. Das, was wir als Gewerkschaft machen, ist eine Entlastung staatlichen Handelns.
Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Mein Name ist Stefan Süß und wir beschäftigen uns heute im Düsseldorfer HR-Podcast mit einem System, das weltweit relativ einzigartig ist. Ich meine das deutsche System der Mitbestimmung, das es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht, sowohl auf der Ebene ihres Betriebs in bestimmten Themen mitzubestimmen, als auch auf überbetrieblicher Ebene, etwa im Rahmen von Tarifverhandlungen durch ihre jeweilige Gewerkschaft, repräsentiert zu werden. Über die Stärken dieses Systems, aber auch über seine vermeintlichen Schwächen bzw. mögliche Kritik daran, spreche ich heute mit einer Person, die über 8 Jahre das Gesicht der Mitbestimmung in Deutschland war. Rainer Hoffmann, der 8 Jahre lang Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes war, ist bei mir im Düsseldorfer HR-Podcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Hoffmann.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Süß.
Rainer Hoffmann wurde 1955 in Wuppertal geboren, arbeitete als Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte danach Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wuppertal. Es folgten verschiedene Stationen, unter anderem bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sowie als Direktor des Europäischen Gewerkschaftsinstituts, als stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes und ab 2009 als Leiter des Landesbezirks Nordrhein, der IGBCE. Danach ging er dann zum DGB, wo Rainer Hoffmann erst Mitglied des Vorstands und dann von 2014 bis 2022 Vorsitzender des DGB wurde. Seit Februar 2023 ist er nun Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung. Auch auf dieses Engagement, Herr Hoffmann, kommen wir später zurück. Aber der Schwerpunkt ist das Thema Mitbestimmung. Und ich würde gerne mal biografisch anfangen, denn diese beeindruckende Karriere im Gewerkschaftskontext, die Sie hingelegt haben, lieber Hoffmann, hat vielleicht Ihre Wurzeln in der Familie. Man liest, dass Sie aus einer Arbeiterfamilie kommen. Und für mich ist es dann eigentlich die Frage, ist das dann folgerichtig, dass man sich danach für Arbeitnehmerrechte einsetzt? Ist das eigentlich vorgezeichnet gewesen?
Na, das prägt natürlich sehr, wenn der Vater Maurer war, die Mutter hinzuverdient hat als Putzfrau in den 50er, 60er Jahren der Nachkriegszeit. Und ich erinnere mich immer noch gerne, mein Vater war als Bauarbeiter Mitglied der damaligen Gewerkschaft Bausteine Erden, die heute Bau, Umwelt, Agrar heißt, IGBAU. Und damals wurden die Mitgliedsbeiträge noch sozusagen per Hauskassierung eingeholt. Da kam alle 14 Tage ein Gewerkschaftssekretär mit den Beitragsmarken, 3 D-Mark oder 4 D-Mark für einen Monat. Das waren natürlich ganz andere Verhältnisse. Und da wurde sich natürlich auch immer über die Bedingungen am Bau, über Probleme, also aber auch über gute Erfahrungen ausgetauscht, sodass ich sehr früh 2 Erfahrungen gemacht habe. A, mein Vater, also aber auch meine Mutter, haben beide schwer körperlich gearbeitet. Und da war die Verbesserung von Arbeitsbedingungen immer ganz zentral. Und natürlich die Frage, wie kriege ich meine Interessen vertreten? Und dadurch, dass mein Vater Mitglied einer Gewerkschaft war, war mir völlig klar, das geht nicht alleine, das geht nur solidarisch in einer Gemeinschaft, kollektiv. Und das war sozusagen die biografische Prägung, die aus meinem Elternhaus, aber auch natürlich im Umkreis der Familie, Brüder und Schwestern meiner Mutter, Werktätige, Arbeitnehmer, einfache Beschäftigte, weitestgehend alle gewerkschaftlich organisiert.
Danach ging es dann für Sie weiter. Sie haben dann nach der Ausbildung und der Tätigkeit als Groß- und Außenhandelskaufmann an der Universität Wuppertal ein Studium der Wirtschaftswissenschaften aufgenommen. Die Uni Wuppertal galt ja früher, und ich darf das sagen, weil ich einige Jahre nach Ihnen auch da studiert habe, immer irgendwie als politisch links und hat sich dann stärker auch in der BWL so mit dem Thema Arbeitnehmende, Arbeitnehmerrechte und so weiter befasst. War das dann so eine zweite Prägung, die Ihre Karriere befördert hat?
Ja, absolut. Dazu muss man, glaube ich, noch erwähnen, dass ich, wie Sie richtig gesagt haben, eine Ausbildung gemacht habe bei einem Konzern, den es schon lange nicht mehr gibt, den Farbwerken Höchst. und dann zur Hochschule gegangen bin. Und ich konnte zur Hochschule gehen, weil Johannes Rau, der damalige Wissenschaftsminister und frühere Oberbürgermeister meiner Heimatstadt Wuppertal, hat in seiner Zeit fünf Gesamthochschulen, sogenannte Reformunis in Nordrhein-Westfalen gegründet, alle mit dem Charakteristikum Hochschulzugang ohne Abitur. Und ich hatte kein Abitur. Ich hatte mittlere Reife, hatte eine berufliche Ausbildung und die war ausreichend, um Zugang zur Hochschule, zur Gesamthochschule Wuppertal zu bekommen. Das war ganz entscheidend, dass ich diese Chance hatte, als jemand, der aus einer sehr bildungsfernen Familie kam, überhaupt den Weg zur Hochschule zu finden. Und dann war es in der Tat eine Reformuni. Man kann sagen, klar, die waren auch ein Stück weit linksorientiert und ich erinnere mich immer noch gerne daran, dass die beiden Professoren, bei denen ich Betriebswirtschaftslehre studiert habe, sich natürlich immer auch mit der Mitbestimmung beschäftigt haben. Das war zum einen Professor Dr. Norbert Kuhbeck, der kam vom DGB-Institut, dem WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut, heute in der Hans-Böckler-Stiftung. Und der vertrat die sogenannte arbeitsorientierte Einzelwirtschaftslehre. Das war so ein bisschen der Versuch, gegen die rein kapitalorientierte Betriebswirtschaft den Faktor Arbeit, den Faktor Mensch stärker mit in den Mittelpunkt zu stellen. Und der zweite BWL-Professor war Eckhard Kappler, der damals für die Bundesregierung eine ökonomische Beurteilung der Mitbestimmung, der Unternehmensmitbestimmung für das Bundesverfassungsgericht verantwortet hat. Das heißt, die Arbeitgeber waren ja damals wirklich auf Krawall gebürstet, als 1976 die Unternehmensmitbestimmung in Deutschland eingeführt wurde. Die BDA, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber, vor das Verfassungsgericht zogen, um gegen diese Eingriffe in die Freiheiten der Arbeitgeber des Kapitals zu klagen, wie wir wissen, zum Glück nicht erfolgreich. Das war ein Thema an der Uni gewesen. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt, auch sehr neugierig gemacht. Und der Vorteil war, dass wenn man aus dem Betrieb kommt, also betriebliche Realität schon auch erlebt hat, das Thema Betriebswirtschaft sich gänzlich anders darstellt, als wenn man eine reine schulische Ausbildung gemacht, direkt zur Hochschule geht, die Lebenswelt in den Unternehmen, Betrieben er doch nicht kennt. Das kam sehr gut zusammen und wurde natürlich dann auch unterstützt, um durch sehr fortschrittliche Hochschullehrer, sowohl im Bereich Betriebswirtschaft, aber auch Volkswirtschaft, das war ja ein integrierter Studiengang, Wirtschaftswissenschaften. Also das waren schon prägende Erfahrungen in jungen Jahren, kann man so sagen.
Das ist ja interessant, dass es sozusagen dann vielleicht diese beiden bestimmt auch noch mehr Wurzeln gibt, familiäre Herkunft und das, was man da beobachtet hat als Kind. Sie haben es vorhin sehr lebhaft geschildert, plus eben dann das Studium in Wuppertal. Wenn Sie jetzt zurückblicken, haben Sie ja dann danach wirklich den größten Teil, eigentlich den ganzen Teil Ihres beruflichen Lebens im Mitbestimmungssystem verbracht, ne? Hans-Böckler-Stiftung, Einzelgewerkschaft, DGB. Was fasziniert Sie denn am System der deutschen Mitbestimmung? Denn trotz der Wurzeln, trotz des Studiums, wenn Sie das nicht irgendwie gut gefunden hätten, was Sie machen, hätte man ja in vielen Berufsjahren seitdem aussteigen können, hätte was anderes machen können mit dem Hintergrund, den Sie haben. Aber es muss Sie ja extrem fasziniert haben, dass Sie sozusagen in dem System immer weitergearbeitet haben, sich an die Spitze des Systems gearbeitet haben. Und mich würde interessieren, was sind diese Dinge, die Sie da so faszinieren?
Also das hatte schon auch ein bisschen was mit meiner Jugend zu tun. Ich war Schülersprecher gewesen, Klassensprecher gewesen und da war für mich völlig klar, nach der Schule und mit Beginn der Ausbildung wirst du natürlich Gewerkschaftsmitglied. Und warum? Weil es immer darum ging, Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Unternehmen zur Geltung zu verschaffen. Da geht es immer auch ein Stück weit um Gerechtigkeit, aber auch um ganz praktische Dinge, um vernünftige Arbeitszeitregelungen, um vernünftige Arbeitsbedingungen, dass Menschen ordentlich entlohnt werden, dass Arbeitnehmer auch eine Stimme im Betrieb bekommen, dass sie ihre Interessen durchsetzen können. Und da ist das deutsche System der Mitbestimmung schon, was einen begeistern kann. Wir werden gleich noch drauf kommen. Es ist überhaupt nicht unik, wie das häufig immer vermutet wird, sondern es gibt es in vielen anderen europäischen Ländern. Aber dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Stimme bekommen, ihre Interessen durchzusetzen, hat sehr stark oder hat sehr viel mit betrieblicher Mitbestimmung, mit Unternehmensmitbestimmung, aber auch mit Tarifpolitik und natürlich starken Gewerkschaften zu tun.
Jetzt ist die Mitbestimmung, ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, mehr als das Verhandeln über Geld. Aber ich glaube, das ist das, was die öffentliche Wahrnehmung der Mitbestimmung doch sehr prägt. Also wir sind jetzt gerade, wir zeichnen diesen Podcast Mitte März 2024 auf, in einer Phase, wo bei der Bahn, bei der Lufthansa, bei den Ärzten, im ÖPNV und so weiter Tarifverhandlungen anstehen. Und oft geht das dann so zu Ende, das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber am Ende des Tages gibt es irgendwelche nächtlichen Sitzungen und dann mitten in der Nacht treten GewerkschaftsvertreterInnen und ArbeitnehmervertreterInnen vor die Presse und sagen, wir haben uns geeinigt. So. Mich würde interessieren, was passiert denn da noch eigentlich? Also am Ende gibt es einen Tarifvertrag, dann gibt es so und so viel Prozent mehr und alle sind irgendwie zufrieden und haben Zugeständnisse machen müssen. Aber so aus Ihrer Erfahrung in der Einzelgewerkschaft als auch dann sozusagen im Dachverband DGB, welche Themen werden denn da noch besprochen? Gibt es vielleicht sogar kuriose Themen, die bei der Mitbestimmung auf den Tisch kommen, die vielleicht jenseits der Lohn- und Gehaltsverhandlungen betrachtet werden?
Also ganz richtig ist, Herr Süß, dass es um weit mehr geht als um Löhne und Gehälter, sondern es geht im weitesten Sinne um Arbeitsbedingungen, aber auch um Beschäftigungssicherung, gerade in Zeiten von tiefreichendem Wandel, wo Arbeit sich grundlegend auch verändert, haben Menschen ein Interesse nach Sicherheit, dass sie zukünftig auch einen Job haben, von dem sie gut leben können. Und das sind alles ganz zentrale Themen von Mitbestimmung und Tarifpolitik heute, die über die rein monetären Fragen, also die Fragen nach dem Einkommen, darüber hinausgehen. Man muss aber auch sagen, das ist mir immer ganz wichtig, dass unser System Mitbestimmung und Tarifverhandlungen, das sind sozusagen kommunizierende Röhren, auch immer die Funktion haben, den Staat von Verteilungskonflikten zu entlasten. Also alles, was Sozialpartner autonom in Tarifverhandlungen hinbekommen, muss vom Staat nicht reguliert werden. Das ist auch wirtschaftlich, als aber auch politisch ein ungeheuerlich wichtiger Aspekt, der mir in der öffentlichen Debatte häufig zu kurz kommt. Und wenn ich sage, es wird nicht nur um Löhne und Gehälter gestritten, sondern um Arbeitsbedingungen. Da vielleicht zwei, drei Beispiele, um es ein bisschen plastisch zu machen. Da geht es immer wieder auch um Arbeitszeit. Und zwar nicht nur um die lineare Verkürzung der Arbeitszeit von der 40-Stunden-Woche auf die 35-Stunden-Woche, sondern auch immer um die Frage der Verteilung, der Lage und Dauer von Arbeitszeit. Menschen haben heute sehr unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen. Die sind sehr Lebensphasen geprägt. Junge Menschen haben andere Interessen an der Gestaltung ihrer Arbeitszeit als ältere Arbeitnehmer. Und wie kriegen wir es hin, im System der Mitbestimmung diese unterschiedlichen Anforderungen, Bedürfnisse nach Zeit, nach Zeitsouveränität im Arbeitsleben zu gestalten? Das sind hochkomplexe Vorgänge und da passgenaue Lösungen hinzubekommen fürs Unternehmen als aber auch für die Beschäftigten. Das ist das, was wir in der Mitbestimmung ausverhandeln, gute Lösungen hinbekommen und die Zeitsouveränität der Menschen, beispielsweise im Interesse der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirklich gut regeln zu können. Aber auch das Thema Bildung, Ausbildung, Fortbildung ist ganz entscheidend. Wir haben immer wieder in Tarifverhandlungen, aber auch in der Mitbestimmung das Thema, dass die Unternehmen, dass die Wirtschaft genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt. Wir erleben das gerade heute in Zeiten vom sogenannten Fachkräftemangel, dass hier zu wenig getan wurde. Hätten wir nicht immer wieder die Forderung erhoben, wäre die Situation möglicherweise noch schwieriger. Und Bildung müssen wir immer im Blick nehmen, nicht nur bezogen auf den Berufseinstieg, die berufliche Erstqualifikation, sondern über die gesamte Erwerbsbiografie, dass sich Berufe verändern, dass sich Qualifikationen verändern und dass wir systematisch Weiterbildung brauchen, dass Beschäftigte auch einen Anspruch auf Weiterbildung haben, um ihre Employability, also ihre Beschäftigungsfähigkeit, hochzuhalten und damit sichere Arbeitsplätze und gute Einkommen zu haben. Und so ganz kurios ist es immer, wenn ich ein Beispiel nennen darf, dass wir leider im Bereich der Tarifpolitik die Erfahrung gemacht haben, dass immer mehr Arbeitgeber, immer mehr Unternehmen sich der Tarifbindung entziehen. Also keine tarifvertraglichen Regelungen mit den Gewerkschaften verhandeln im Interesse sowohl der Unternehmen als aber auch der Beschäftigten. Und dass diese tariflichen Leistungen natürlich für alle Beschäftigten gelten, nicht nur für die Menschen, die in einer Gewerkschaft organisiert sind. Und als ich Leiter des Bezirks der IGBCE in Nordrhein wurde, hatte ich Gelegenheit, auf einem Arbeitgebertag einen Vortrag zu halten über die Vorteile von Tarifpolitik und Mitbestimmung und habe den versammelten Kapitalisten, wobei Kapitalisten ist kein Schimpfwort, sondern eine analytische Kategorie, erklärt, dass in meiner Verantwortung zukünftig Haustarifverträge nicht mehr abgeschlossen werden, wenn nicht gleichzeitig ein Bonus für Gewerkschaftsmitglieder mit vereinbart wird. Weil es sind die Gewerkschaftsmitglieder, die über ihre Beiträge uns die Möglichkeit überhaupt geben, Tarifverträge abzuschließen, damit Arbeitsbedingungen, Entlohnungsbedingungen für die Beschäftigten zu verbessern, auch für diejenigen, die nicht organisiert sind. Und was die Arbeitgeber wirklich hassen, wie der Teufel das Weihwasser ist, wenn wir in Tarifverträgen Regelungen zur Besserstellung von Gewerkschaftsmitgliedern verankern. Das ist ein No-Go im Flächentarifvertrag für die Arbeitgeber. Das thematisieren wir immer wieder. In Haustarifverträgen ist es einfacher. Und es gibt einen Chemiefaserhersteller in Köln, also in der Nähe von Düsseldorf. Ich weiß, Köln und Düsseldorf ist manchmal nicht mal das einfachste, die einfachste Beziehung, aber ein Chemiefaserhersteller in Köln, mit dem wir einen Haustarifvertrag verhandelt haben und ich dann zum Schluss gesagt habe, damit das von vornherein klar ist, was immer wir hier verhandeln, am Ende kommt noch ein Schnaps obendrauf für Gewerkschaftsmitglieder. Und der Geschäftsführer guckte mich dann lächelnd an und sagte, Herr Hoffmann, das habe ich nicht anders erwartet, weil das haben Sie auf dem Arbeitgebertag doch ganz öffentlich auch artikuliert und wir sind darauf eingestellt. Und wir haben es auch hinbekommen, dass für Gewerkschaftsmitglieder ein Bonus, ein Schnaps obendrauf, tarifvertraglich zugegebenermaßen in einem Haustarifvertrag geregelt wurde.
Dann lassen Sie mich nochmal auf einen Punkt eingehen, den ich soeben aber Ihre Antwort sehr interessant fand. Sie haben das Thema angesprochen, Qualifizierung, auch im Zusammenhang mit dem Arbeitskräftemangel. Und wollte diese Frage ohnehin aufgreifen, aus einer anderen Perspektive kommend. Denn im Moment machen sich ja viele Personen Gedanken, was der zunehmende Einsatz von digitaler Technologie und künstlicher Intelligenz mit Arbeit zukünftig machen wird. Wird das Arbeit möglicherweise, also menschliche Arbeit möglicherweise sogar ersetzen oder nur in Anführungszeichen verändern, bestenfalls sogar verbessern? Mein Kollege aus der Volkswirtschaftslehre, Professor Südekum, der auch vor einigen Folgen hier im Podcast zu Gast war, verweist immer darauf, dass Betriebsräte seiner Meinung nach hier eine extrem wichtige Rolle spielen, weil sie Qualifizierung einfordern und dafür sorgen, und das haben Sie soeben ganz ähnlich argumentiert, dafür sorgen, dass wir sozusagen mit der technologischen Entwicklung Schritt halten können, vielleicht die Vorteile der KI und der Digitalisierung nutzen können. Anders als in anderen Ländern, wie beispielsweise in den USA, wo das System so systematisch eben nicht ist, weil es eben keine so gut funktionierende Mitbestimmung gibt. Glauben Sie angesichts dieser Überlegung, dass eigentlich die Mitbestimmung für Deutschland sehr gut ist, weil sie uns aus Krisen hilft? Erstens und zweitens, weil sie uns zukunftsfähig macht, eben über das Argument der Qualifizierung.
Ja, auf jeden Fall. Mitbestimmung ist ein Standortvorteil. Das wissen auch aufgeklärte Kapitalisten. Arbeitgeber sind sich des Stellenwertes von einer gut funktionierenden Mitbestimmung durchaus bewusst. Es gibt aber auch immer mehr, die aufgrund angelsächsischer Prägungen, aufgrund auch von einseitiger Orientierung im Hinblick auf Unternehmensziele, also der Governance von Unternehmen, Mitbestimmung als extrem lästig und störend empfinden. Aber wir haben doch gesehen, beispielsweise, und da stimme ich Herrn Südekum ausdrücklich zu, das sind jetzt keine Public Relation der Gewerkschaften, den Wert der Mitbestimmung zu preisen, sondern wirklich seriöse Studien zeigen immer wieder auch den wirtschaftlichen Wert von Mitbestimmung. Ganz evident wurde es natürlich in Zeiten der Pandemie, dass da, wo wir Betriebsräte haben, wo gemeinsam mit dem Management Regelungen zum Homeoffice, zum Gesundheitsschutz, zum Impfen, Masken, Besetzung von Räumlichkeiten während der Pandemie, damit Menschen sich nicht infizieren, getroffen wurde. Das klappte alles viel, viel, viel reibungsloser. Wir hatten deutlich geringere Infektionszahlen. Wir reduzierten die krankheitsbedingten Abwesenheiten in den Unternehmen. Das ist absolut evident. Aber das ist nicht nur in Krisenzeiten der Fall, sondern Wirtschaft ist ja sozusagen immer wieder auch ein dynamischer Prozess und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, aufgrund von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz wird sich Arbeit in den nächsten Jahren massiv verändern. Damit sind natürlich erhebliche Chancen verbunden, aber als Gewerkschaften sind wir natürlich nicht naiv und kennen auch und wissen auch um die Risiken. Aber genau diese Risiken zu minimieren und die Chancen zu nutzen im Prozess von Transformation, technologischen Innovationen, aber auch Innovationen, die notwendig sind, um beispielsweise die Nachhaltigkeitsziele in Richtung Klimaschutz, Biodiversität zu erhalten, ist Mitbestimmung immer wieder ein echter Vorteil. Das wissen auch viele Unternehmen, weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Betriebsräte, Vertrauensleute, sind doch die Experten in eigener Sache. Die wissen viel besser, was im Unternehmen los ist, an welchen Stellen wir schrauben können. Wir haben beispielsweise auch immer wieder die Unterstützung oder die Wechselwirkung zwischen Mitbestimmung, Betriebsrätetätigkeit und Tarifpolitik. In meiner Zeit bei der EGBCE hatten wir einen sogenannten Demografietarifvertrag verhandelt. Da ging es um die Frage von Lebensarbeitszeit. Der Tarifvertrag hieß auch Lebensarbeitszeit, weil wir da gesagt haben, wir müssen die Arbeitszeit über die gesamte Erwerbsbiografie uns anschauen. Und Demografie war deshalb ein wichtiger Aspekt, weil viele Unternehmen hatten überhaupt gar keine Demografieanalysen in ihren Unternehmen. Das ist ja absehbar, wenn ich die Altersstruktur in einem Unternehmen weiß. Was verändert sich in den nächsten 10, 12 Jahren, also in relativ kurzen Zeiträumen, wie viele Beschäftigte werden altersbedingt das Unternehmen verlassen? Und was müssen wir machen, damit wir frühzeitig die altersbedingten Abgänge mit qualifizierten Beschäftigten auffüllen können, dass man die Ausbildungsquote im Zweifelsfall erhöht, dass man auch dafür Sorge trägt, dass Weiterbildung stattfindet? Und dass Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass Menschen überhaupt bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter erwerbstätig bleiben können. Das war ehrlich gesagt auch für viele unserer Kolleginnen und Kollegen nicht nur von Zustimmung geprägt, weil die gesagt haben, was interessiert uns das denn? Wir wollen am Ende des Monats mehr Geld im Portemonnaie haben. Und das andere sind doch Sachen, die müssen die Arbeitgeber verantworten. Und da sagen wir immer, nein, das werden die Arbeitgeber alleine nicht schaffen, weil sie sind zum Teil auch ein Stück weit blind, über Zukunftsfragen offensiv nachzudenken, im Interesse der Beschäftigten, aber auch im Interesse der Unternehmen. Und da ist die Berücksichtigung von demografischer Entwicklung, Ausbildung, Weiterbildung ein ganz praktisches Beispiel, wie wir sozusagen Wandel antizipieren und so gestalten, dass Beschäftigte gut durch diesen Prozess von Veränderung gehen können.
Sie sprechen damit natürlich ein Thema an, was wir oft beobachten können, dass sozusagen das Kurzfristige, also die Lohnerhöhung, die Gehaltserhöhung, die ich vielleicht ab dem nächsten Monat habe, die langfristigen Interessen überlagert. Das ist mir wichtiger als eben das Thema Beschäftigungssicherung, Qualifizierung etc. Und deswegen finde ich es gut, dass Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass das eben auch wesentliche Themen der Mitbestimmung und der Gewerkschaftsarbeit sind, die da eine Rolle spielen. Sie sind einer der Autoren einer Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Demokratie am Arbeitsplatz. Und in dieser Stellungnahme, die ich mir angesehen habe, wird unter anderem, da steht noch mehr drin, aber unter anderem deutlich, dass Mitbestimmung auf der überbetrieblichen Ebene, aber eben auch die konkrete Partizipation am Arbeitsplatz, also die Teilhabe an Entscheidungen, die Teilhabe an bestimmten Prozessen etc., Zusammenhalt und Produktivität stärken. Erste Frage, was ist sozusagen, was sind die zentralen Befunde Ihrer Stellungnahme? Und meine zweite Frage ist, was passiert eigentlich mit einer solchen Stellungnahme im Weiteren? Also hat die hoffentlich jemand außer mir gelesen und Leute, die darüber entscheiden können, was damit passiert? Denn die Kernaussagen, die sind ja, glaube ich, sehr richtig und sehr wichtig, auch für das Thema Zusammenhalt im Betrieb, aber auch in der Gesellschaft.
Ja, also das, lassen Sie mich noch ganz kurz mit einem biografischen Hinweis beginnen, weil viele Menschen, viele Kolleginnen und Kollegen kennen nicht unbedingt den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Das ist eine europäische beratende Institution, die es seit 1957 gibt und die sich zusammensetzt aus Arbeitgebervertretern, Arbeitnehmervertretern und sogenannten sonstigen Interessen. Das sind häufig Organisationen der Zivilgesellschaft, Umweltverbände, Sozialverbände, Genossenschaftsverbände. Und die Aufgabe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ist, zu allen legislativen Maßnahmen der Europäischen Kommission, also zu allen europäischen Gesetzen, Stellungnahmen aus Perspektive der Zivilgesellschaft abzugeben. Und die von Ihnen erwähnte Stellungnahme Demokratie am Arbeitsplatz ist entstanden aufgrund einer sogenannten Sondierungsstellungnahme. Das heißt, die spanische EU-Ratspräsidentschaft, die wir im zweiten Halbjahr letzten Jahres 2023 hatten, von Juli bis Dezember, hatte zur Vorbereitung ihrer Präsidentschaft das Thema Demokratie am Arbeitsplatz ganz hoch auf die Agenda gesetzt und uns gebeten, doch dazu eine Stellungnahme zu machen, was aus europäischer Perspektive gemacht werden muss, um Demokratie am Arbeitsplatz zu stärken und auch eine Perspektive zu geben im Kontext der Veränderungen der Arbeitswelt. Kann nicht alles so bleiben, wie es war, sondern wenn sich die Arbeitswelt so rasant verändert, muss sich denn auch die Beteiligung der Arbeitnehmer verändern. Und zwei Punkte sind mir da nochmal wichtig, weil Sie hatten eingangs ja darauf hingewiesen, diese Einzigartigkeit des deutschen Mitbestimmungssystems. Ja, das kann man so sehen, aber wir haben innerhalb der Europäischen Union ganz unterschiedliche Formen von Beteiligung und Mitbestimmung. Ich sag mal, was die Unternehmensmitbestimmung betrifft, das wissen viele, viele Menschen überhaupt nicht, ist Deutschland überhaupt gar kein Sonderfall. Wir haben in 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Union Systeme der Unternehmensmitbestimmung, also nicht der betrieblichen Mitbestimmung, sondern auf Unternehmensebene im Management. Und in Deutschland kennen wir den Schwellenwert für die Mitbestimmung in großen Unternehmen 2000 Beschäftigte oder die drittelparitätische Mitbestimmung in Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. In Schweden beispielsweise haben wir eine Unternehmensmitbestimmung mit einem Schwellenwert von 25 Beschäftigten oder in Dänemark 35 Beschäftigte und schon wirkt eine Mitbestimmung auf Unternehmensebene. Das ist schon, glaube ich, ganz relevant, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass es andere Systeme gibt, aber Mitbestimmung überhaupt gar kein Fremdwort ist. Und deshalb haben wir in dieser Stellungnahme nochmal deutlich gemacht, dass es hier funktionale Äquivalente gibt. Das muss nicht alles gleich sein, aber vom Ergebnis her geht es immer wieder um die Beteiligung von Beschäftigten zur Gestaltung der Arbeit auch im Wandel. Das war uns ganz wichtig und da, wo wir eine starke Mitbestimmung haben, also es gibt halt doch eben auch die Unterschiede, die will ich gar nicht leugnen, aber da, wo wir eine starke Mitbestimmung haben, sind die ökonomischen Konsequenzen in der Tat auch deutlich höher, haben positive Wirkungen auf die Produktivität von Unternehmen, die viel mehr in Innovation investieren, die viel mehr in Qualifizierung und Bildung investieren, also nicht ohne Short-Terminism, also kurzfristige Gewinnmaximierungsziele verfolgen, sondern langfristige unternehmensstrategische Ziele verfolgen. Und da spielt Mitbestimmung eine große Rolle. Und was hat die Was ist, hat das für eine praktische Konsequenz? Ich war sehr erfreut, gerade gestern zu hören, ich bin gerade in Brüssel, als Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, dass es doch noch gelungen ist, jetzt unter belgischer Ratspräsidentschaft einen Kompromiss hinzubekommen, was die Frage der Arbeitnehmerrechte in der Plattformwirtschaft betrifft. Also das ist ein Thema, wo wir alle wissen, und ein gutes Beispiel, dass wir Arbeitnehmerrechte nicht national regeln können, sondern wir brauchen mindestens mal europäische Regeln bei einer Wirtschaft, die sich dermaßen internationalisiert hat und Arbeit weltumfassend ja organisiert wird. Und das sehen wir ja gerade in der Gig-Ökonomie, wo die Plattformanbieter, egal wie sie heißen, Uber, Helpling oder wie auch immer, alle sagen, wir sind keine Arbeitgeber. Wir bieten einen Service, eine Dienstleistung über unsere Plattformen an und die, die Arbeit darüber erbringen und anbieten, sind alle Solo-Selbstständige. Das, wissen wir, stimmt nicht. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt einen Kompromiss haben für ein europäisches Gesetz, wo der ganz wichtigen Frage nachgegangen wird, wer ist eigentlich Arbeitnehmer und wer ist Arbeitgeber? Mhm. Und diese Klärung führt natürlich dann dazu, dass die mittlerweile Millionen Beschäftigte in der Plattformwirtschaft nicht mehr Scheinselbstständige sind, sondern als Beschäftigte anerkannt werden, die Plattformen als Arbeitgeber anerkannt werden und sie dann auch ihre Pflichten als Arbeitgeber nachkommen müssen und sich beispielsweise nicht mehr daran vorbeimogeln können, Sozialversicherungsbeiträge für ihre Beschäftigten zu leisten oder, wenn wir es schaffen, als Gewerkschaften mit uns auch in Tarifverhandlungen einzusteigen. So, das war auch Gegenstand, war ein bisschen länger jetzt unserer Stellungnahme Demokratie am Arbeitsplatz. Das haben wir nochmal deutlich herausgearbeitet, dass wir hier eine Klärung brauchen. Die spanische Ratspräsidentschaft hat das aufgegriffen. Es ist nicht gelungen, aber jetzt seit gestern die belgische Ratspräsidentschaft hat es wohl hingekriegt. Das finde ich große Klasse. Und zweites Beispiel, auch das ist gerade ganz aktuell, Mitbestimmung. Man darf nicht an den nationalen Grenzen Halt machen, das wissen wir seit langem. Es gibt ein europäisches Recht für europäische Betriebsräte. Das ist 1994 zum ersten Mal eingeführt worden. Das muss weiterentwickelt werden. Und auch das haben wir in der Stellungnahme Demokratie am Arbeitsplatz ganz deutlich empfohlen. Und die EU-Kommission hat jetzt einen Vorschlag vorgelegt, wie Arbeitnehmerrechte im Europäischen Betriebsrat, also ergänzend zu den nationalen Betriebsräten, weiterentwickelt, gestärkt werden kann. Ich hoffe, das gelingt noch vor den Europawahlen. Auch hier deutliche Verbesserungen im Sinne einer Demokratie am Arbeitsplatz realisieren zu können, weil, und das ist mir immer wichtig und geht auch nochmal zurück auf meine biografischen Wurzeln, die Sie anfangs angesprochen haben, Herr Süß, Mitbestimmung heißt auch immer wieder, dass sie nicht nur die Demokratie im Betrieb, sondern auch unsere politische Demokratie stabilisiert. Wenn Menschen die Erfahrung machen, dass sie sozusagen über Beteiligung ihre Interessen selbstwirksam wahrnehmen können, dann hat das immer auch positive Wirkung für unsere politische Demokratie und damit macht die Mitbestimmung aus meiner Sicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Bürgern im Betrieb und schränkt die Vorherrschaft, das muss man so deutlich sagen, einseitiger Unternehmensentscheidungen deutlich ein.
Ich glaube, das ist noch ein sehr wichtiger Aspekt, auf den Sie hingewiesen haben, dass sozusagen die Mitbestimmung auf der betrieblichen Ebene natürlich auch generell ein Aspekt der demokratischen Gesellschaft ist, für den Sie dann sozusagen, Sie persönlich, aber ich meine jetzt natürlich auch die Gewerkschaften und Mitbestimmungsinstitutionen, die Sie vertreten, eintreten. Und wie Sie gesagt haben, man dort die Erfahrung machen kann, da kann ich was bewegen. Und bei der Arbeit verbringe ich ja extrem viel Zeit meines Lebens. Wir wissen ja aus anderen Zusammenhängen, wie stark die Arbeit prägt. Ne? Work-Life-Balance-Geschichten, aber auch das Thema Arbeitszufriedenheit und Lebenszufriedenheit, gesundheitliche Aspekte und Ähnliches. Aber eben wahrscheinlich auch in dieser politischen Denke, in dieser politischen Teilhabe ist es ganz wichtig. Das finde ich einen interessanten Punkt, den Sie daraus gearbeitet haben. Und der zweite Punkt, den ich mir erlaube zu kommentieren, ist, dass man da sieht, wie diese abstrakte Diskussion auf der politischen Ebene dann doch irgendwann nach längerer Zeit, Sie haben gesagt, unter der spanischen Ratspräsidentschaft hat es nicht geklappt, aber jetzt hat es geklappt, konkrete Wirkungen hat. Ja, da brauchen Sie ja auch einen langen Atem offensichtlich.
Absolut.
Und es zeigt eben, dass sich auch das Thema Gewerkschaftsarbeit, Mitbestimmungsarbeit und die Frage, was ist überhaupt Mitbestimmung, wer fällt da eigentlich drunter, wandeln muss, weil die Wirtschaft sich wandelt. Also Freelancer und Gigworker und so weiter, die waren sicherlich vor vielen Jahren noch nicht Gegenstand der Mitbestimmung, aber jetzt dann offenbar doch und da gibt es dann entsprechende Veränderungen. Ja, spannend, dass Sie uns da die Einblicke gegeben haben, was da auch auf europäischer Ebene passiert.
Mir ist ganz wichtig, ja. Herr Süß, einfach immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig Europa auch für uns als Beschäftigte, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Und was ich auch in meiner Zeit als stellvertretender Vorsitzender des Europäischen Gewerkschaftsbundes immer wieder erfahren habe oder erlebt habe, ist, dass viele Menschen bei uns gar nicht wissen, dass viele Regelungen gar nicht vom nationalen Gesetzgeber kommen. Der Deutsche Bundestag muss, wenn es sich um sogenannte EU-Richtlinien handelt, diese immer in nationales Gesetz umsetzen. Aber wenn Sie sich diese Gesetze anschauen zur Realisierung europäischen Rechts, dann finden Sie in einer Fußnote den Hinweis, dass dieses Gesetz basiert auf EU-Richtlinie XY und eigentlich nur das nachvollzieht, was in Europa schon entschieden wurde. Und ja. Zu Hause heftet man sich dann den Erfolg an, dass Sie es geschafft haben. Es ist aber ein europäischer Erfolg. Und Europa wird immer dann zitiert, wenn irgendwas schlecht läuft und der Nationalstaat oder die Nationalpolitiker der Meinung sind, sie dann die, die es besser machen, also Europa-Bashing. Das geht mir mit Verlaub manchmal wirklich ein bisschen auf den Senkel, dass wir zu wenig Transparenz haben, was seitens der Europäischen Union, auch seitens der Kommission durchaus auch an progressiven Regelungen in den letzten Jahrzehnten möglich war und wir als Nationalstaat diese Regelungen vielleicht hätten hinbekommen, aber von der Wirkung her, solange sie nur für Deutschland gelten, folgenlos bleiben, sondern wir brauchen europäische Regulierung. Wir kommen ja vielleicht noch zu dem Thema auch, wenn es um die Frage von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz und Biodiversität und Artenvielfalt geht.
Es ist gerade nochmal ein Plädoyer dafür, auch sehr genau hinzugucken, wen wir bei der Europawahl wählen. Das ist ja eine Wahl, die nicht immer so wahnsinnig populär ist und so wahnsinnig beliebt, aber wo wir, glaube ich, nochmal uns überlegen müssen, da wird schon auch eine Menge entschieden bzw. vorbereitet für das, was dann in unserem Land gilt. Und was Sie gesagt haben, ist ja völlig richtig, die Wirtschaft ist nicht mehr eine nationale Wirtschaft. Ne? Also insofern ist das, dass Sie auf der europäischen Ebene unterwegs sind, ja völlig folgerichtig. Wir können nicht an den Landesgrenzen Schluss machen mit Mitbestimmung und ähnlichen Regelungen. Ja, Sie haben schon angesprochen, Nachhaltigkeit. Da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen, bevor wir hinterher wieder den Bogen zur Mitbestimmung und aktuellen Entwicklungen spannen werden. Sie sind Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung. Und da ist es auch so, dass Themen, die wir schon angesprochen haben, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Partizipation und so weiter, eine Rolle spielen. Ein aktuelles Statement des Rates betont auch insbesondere die Notwendigkeit und Bedeutung gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und da ist ja wiederum eine Brücke zum Mitbestimmungsthema zu sehen, die wir gerade schon ein bisschen gebaut haben. Für mich ist die Frage, was ist das eigentlich für ein Nachhaltigkeitsverständnis, was Sie haben dort? Wie sind da Arbeitnehmer und Arbeitnehmerrechte verankert? Nachhaltigkeit assoziieren wir oft vielfach sehr verkürzt mit Themen wie Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit und so weiter. Aber Ihr Verständnis, das sieht man in dem Statement, ist ja deutlich breiter. Nehmen Sie uns doch mal mit und erklären uns, wie sozusagen da Ihr Verständnis ist und wie Sie da einen Brückenbau hinkriegen zu den Themen, die wir schon besprochen haben.
Vielleicht mal zwei, drei Sätze zum Rat für nachhaltige Entwicklung, den es bereits seit über 20 Jahren gibt und wurde eingerichtet von der damaligen ersten rot-grünen Bundesregierung. Und dieser Rat setzt sich zusammen aus 15 Sachverständigen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten, also Vertreter der Wirtschaft, Vertreter der Umweltverbände wie dem BUND oder dem NABU, aber auch Vertretern aus der Wissenschaft, Und diese 15 Mitglieder werden immer für die Dauer von 3 Jahren berufen, Wiederberufung möglich. Und nach meinem Ausscheiden aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund wurde ich von der Bundesregierung gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, dort mitzuwirken. Das habe ich zunächst abgelehnt, weil ich gesagt habe, also da müsste man Gewerkschafter reinberufen. Ich bin da jetzt raus. Und dann war man allerdings der Meinung, ja, aber mit deinen Erfahrungen kannst du doch vielleicht dir auch vorstellen, den Vorsitz zu übernehmen. Und das habe ich dann auch gemacht, nicht wissend, wie viel Arbeit damit verbunden ist. Aber ich kann Ihnen sagen, sie macht verdammt viel Spaß. Und genau das Thema oder das Verständnis von Nachhaltigkeit war mir dabei wichtig, weil Nachhaltigkeit basiert immer auf 3 Säulen. Das ist natürlich die ökologische Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, die Anerkennung der planetaren Grenzen, die Bekämpfung der Klimakrise, aber auch die Sicherstellung von Biodiversität und Artenvielfalt. Ein Thema, das habe ich auch ehrlich gesagt jetzt in meiner neuen Funktion im Rat für nachhaltige Entwicklung lernen müssen, mindestens genauso wichtig ist wie das Thema Klimaneutralität. Es ist nur wesentlich schwerer zu fassen und die Wirkungen sind nicht immer so offensichtlich, wie das beim Klimawandel und bei der Klimakrise gegenwärtig der Fall ist. Und unsere Aufgaben im Rat sind A, die Bundesregierung zu beraten, in der Tat. Und Beratung macht man nach Möglichkeit möglichst konkret und diskret, um Wirkung zu entfalten. Also wenn es darum geht, ich sage jetzt mal, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie vorzuschreiben, die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie zur Kreislaufwirtschaft, da sind wir daran beteiligt. Es gibt regelmäßige Austauschrunden mit den Staatssekretären, aber auch mit den Fachministerien. Das ist schon sehr intensiv, aber die zweite Aufgabe ist auch, den öffentlichen Dialog zu fördern. Und da zielen dann auch unsere Stellungnahmen darauf hin. Und dass wir gesagt haben, bei dem Thema Nachhaltigkeit, es ist eben nicht nur die ökologische, sondern es ist auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Also Unternehmen müssen am Ende des Tages natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben. Und es ist die soziale Nachhaltigkeit. Die soziale Nachhaltigkeit, die auch mit der Akzeptanz zu tun hat, die aber auch bedeutet, dass man sich Nachhaltigkeit leisten können muss. Wir haben es gesehen beim Gebäudeenergiegesetz, dem verkürzt gesagten Heizungsgesetz. Das war der wirkliche GAU gewesen, weil hier schlicht und ergreifend der Fehler gemacht wurde. Wir waren auch als Rat nicht einbezogen, im Sinne einer frühzeitigen Stellungnahme, dass man die soziale Frage dessen, was wir an Nachhaltigkeitspolitiken notwendigerweise oder richtigerweise auf den Weg bringen, aber die soziale Dimension von Beginn an mit berücksichtigt und nicht erst im Nachhinein versucht, sozial zu kitten, das wird nicht funktionieren. Und das ist ein Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deshalb haben wir für die jetzige Legislatur des Rates uns 3 Schwerpunkte gesetzt. Zum einen Wege zu Netto Null, also wie schaffen wir das in Richtung wirklich Klimaneutralität bis 2045 in Deutschland zu kommen. Das ist sehr anspruchsvoll. Aber das geht nur, wenn wir in gleicher Weise den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit in den Blick nehmen. Also deshalb ist das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt ganz entscheidend. Und der dritte Schwerpunkt, den ich, wie schon gesagt, für doch unterbelichtet halte, aber für mindestens genauso relevant, ist die Frage Biodiversität und Artenvielfalt. Wir hatten im letzten Jahr in Montreal das internationale Abkommen zu Biodiversität. Das war wichtig, das war gut, das war ein erster wichtiger Schritt, aber auch da geht es jetzt um die Umsetzung. Und mit dieser sehr breiten Expertise der Mitglieder des Rates versuchen wir hier dann auch immer wieder Wege aufzuzeigen, wie diese Umsetzung ganz praktisch erfolgen kann, Wirkung entfaltet, aber auch Zielkonflikte mit in den Blick nimmt, sie thematisiert, diese Zielkonflikte nicht ignoriert. Auch das ist ein Beitrag, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu unterstützen, weil wir brauchen die Menschen auf dem Weg in eine nachhaltige Wirtschaft, in eine nachhaltige Gesellschaft. Das geht nie gegen die Menschen. Ich muss sie dafür gewinnen und immer wieder deutlich machen, wir sind verliebt ins Gelingen von Transformation. Das hat nicht nur was mit Verzicht zu tun. Wir können ganz viel gewinnen an Lebensqualität, auch wenn wir unsere, nicht im Sinne von Erziehungsdiktatur, unsere Verhaltensmuster verändern, sondern die können auch Spaß machen. Und das mit auf den Weg zu bringen, ist eine der vielfältigen Aufgaben des Rates für nachhaltige Entwicklung.
Ich glaube, das ist gut, dass Sie das nochmal rausgearbeitet haben, dass bei dem sogenannten Heizungsgesetz natürlich die einerseits die Sache im Vordergrund steht, andererseits aber das, die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, also wer soll das denn bezahlen, ne, dass das spalterische Thema ist. Und dann ist es sicher gut, wenn es Personen gibt, die darauf hinweisen, sagen, pass mal auf, da muss man auch an die Kollateralschäden denken, die damit verbunden sind, ohne
absolut,
dass man, ne, ohne dass man sozusagen das, was in der Sache notwendig und wahrscheinlich auch gut ist, in Frage stellt. Lassen Sie mich zurückkommen zum Thema Mitbestimmung. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, wir nehmen den Podcast Mitte März auf. Konkret, normalerweise sage ich das gar nicht, wann ich die aufnehme, heute ist vielleicht ganz hilfreich, am 12. März, denn der 12. März ist ein Tag, an dem die Deutsche Bahn bzw. die Gewerkschaft der Lokführer streikt. Ein Streik, der ja alle paar Jahre kommt und dann die Öffentlichkeit massiv beschäftigt. Ich finde dieses Jahr aber besonders heftig. Und es gibt ja sozusagen immer wieder jetzt schon Forderungen, man müsse das zum Anlass nehmen, über das System der Mitbestimmung nachzudenken. Man müsse es zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob Gewerkschaften, die Mitarbeitende in besonders kritischen Bereichen, für die Infrastruktur kritischen Bereichen vertreten, ob es da nicht sozusagen Reduzierungen oder Einschränkungen beim Streikrecht geben sollte. Das liegt daran, dass eben diese Streiks natürlich sehr viel spürbarer sind, als wenn irgendwo an einem Industriestandort gestreikt wird, jedenfalls für die breite Öffentlichkeit, die nicht von A nach B kommen oder mit bestimmten Einschränkungen. Erstmal die erste Frage, und ich habe eine Hypothese, was Ihre Antwort sein wird, aber ich stelle die Frage trotzdem. Glauben Sie, dass die GDL überzieht mit der Häufigkeit und der Art ihrer Streiks? Und vielleicht direkt daran eine zweite Frage, könnte es sein, dass sie damit dem System schadet?
Also ich glaube, wir müssen für die Hörerinnen und Hörer zunächst erstmal klarstellen, das ist mir in den letzten Jahren immer wieder passiert, dass die Menschen nicht wissen, dass die GDL, also die Gewerkschaft der Lokführer, keine Gewerkschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist. Sie ist eine Mitgliedsorganisation des Deutschen Beamtenbundes. Das ist immer wichtig, weil sie vertritt eine einzige Berufsgruppe. Das macht ja auch der Name schon deutlich, genau, Gewerkschaft der Lokführer. Das ist eigentlich historisch gesehen eine ständische Organisation. Aus dem Kaiserreich noch kommend. Und was, ja, also manchmal hilft es ja so ein bisschen, historische Kontexte herzustellen. Und die GDL bei der Deutschen Einheit sind die Eisenbahner der ehemaligen DDR, haben sich denn nicht in einer Organisation oder mit einer Organisation verbündet des Deutschen Gewerkschaftsbundes, nämlich der heutigen EVG, der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft, das ist eine DGB-Mitgliedsorganisation, sondern es waren damals auch alles Beamte und die haben dann gesagt, naja, dann gehen wir doch natürlich in die Organisation des Beamtenbundes. Das ist auch alles soweit okay. Das muss man allerdings auch immer wissen, wenn man jetzt auf Ihre Frage eingehen möchte, überzieht die GDL. Und was die GDL macht, ist, die Interessen einer Berufsgruppe in den Mittelpunkt zu stellen, weil nur die organisiert sie. Und da ist sie ein extrem kleiner Partner mit maximal 30.000 Mitgliedern. Die Bahn alleine hat über 220.000, 240.000 Beschäftigte. Der größte Teil davon ist organisiert in der EVG, also der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft des DGB. Und da gibt es jetzt Konkurrenzen. Und unser Anspruch ist immer einer solidarischen Interessenvertretungspolitik, einer solidarischen Tarifpolitik, dass wir Tarifverträge mit für alle Beschäftigten und nicht nur für einzelne Beschäftigtengruppen, die zugegebenermaßen gerade bei den Lokführern, das erleiden oder erfahren wir ja, wenn sie sagen, wir streiken, was ihr gutes Recht ist, also das Streikrecht ist ein Grundrecht, aber wenn es nur für eine partikulare Interessengruppe geht und unser Anspruch ist, lasst uns doch das gemeinsam machen. Wir haben auch hier nochmal die historische Erfahrung, wenn Gewerkschaften, wenn Arbeitnehmervertretungen sich nicht parteiübergreifend gemeinsam organisieren, sondern sich in Partikularinteressensgruppen aufspalten, dann mag es sein, dass wir für die eine oder andere Beschäftigtengruppe ganz erfolgreich sind, aber immer zulasten und auf dem Rücken der breiten Beschäftigtengruppe. Deshalb sage ich immer, was Herr Wieselski da betreibt, ist erstmal gewerkschaftspolitisch, sich um bessere Arbeitszeiten einzusetzen, völlig richtig. Ich sage aber, lass uns das gemeinsam machen und er verweigert die Kooperation. Ich weiß, dass wir, und das weiß ich noch als ehemaliger DGB-Vorsitzender, häufig Gespräche geführt haben, wie das im Übrigen, und da gibt es gute Beispiele für, beispielsweise die Kooperation des Beamtenbundes mit Verdi, wenn es um die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bei den Ländern, beim Bund oder den Kommunen geht. Da verhandeln die gemeinsam. Und das ist auch gut so, auch wenn es konkurrierende Organisationen sind. Aber wir vertreten halt doch solidarische Gesamtinteressen und nicht partikulare Interessen. Das ist mir wichtig, an dieser Stelle zu unterstreichen. Und von den 340 Betrieben, die es bei der Deutschen Bahn gibt, um es nochmal deutlich zu machen, organisiert die GDL, also die Gewerkschaft der Lokführer, gerade mal roundabout 30. Meine Empfehlung ist, lass uns für alle für bessere Arbeitszeiten kämpfen und nicht nur für wenige und das in Kooperation mit DGB-Gewerkschaften, dann hätten wir auch bessere Ergebnisse und würden. Und jetzt bin ich dann doch schon ein bisschen hart und bin da häufig auch für kritisiert worden, dass ich so hart bin, aber auch die Öffentlichkeit nicht sozusagen in Haft nehmen für partikulare Interessen, wenn wir tagelang die Bahn stilllegen. Das kann man auch besser, intelligenter machen. Aber es bleibt dabei, das Streikrecht ist ein Grundrecht und daran darf nicht gerüttelt werden.
Aber das ist ja, finde ich, eine sehr klare und auch sehr, aus meiner Sicht, sehr nachvollziehbare Aussage, dass das Grundrecht sozusagen bleibt und bleiben muss und daran wird nicht gerüttelt, aber dass sozusagen die Organisation dessen, wie ich dieses Recht wahrnehme, anders sein könnte. Und wir gerade im Fall der Deutschen Bahn, ja, Sie haben darauf hingewiesen, das Problem haben, dass diese kleine Gewerkschaft, die nur eine kleine Kopfzahl an Personen vertritt, doch eine sehr, sehr große Macht ausüben kann. Und das führt mich ja genau zu der Hypothese, die jetzt nicht, glaube ich, wahnsinnig originell ist, sondern die ich auch vielfach im Diskurs gehört habe, dass möglicherweise ein Schaden für das Mitbestimmungssystem resultieren könnte, weil Leute einfach sozusagen von diesen ewigen Streiks genervt sind. Und das wird ja in aller Regel, wenn man jetzt im Fernsehen, wenn Leute interviewt, die irgendwo am Bahnhof stehen, die kennen ja gar nicht die Historie, die sie gerade aufgearbeitet haben, sondern im Prinzip nimmt die Gewerkschaft ja nicht nur sozusagen die Reisenden in gewisser Weise in Haft, sondern auch das gesamte System. So, und das ist, glaube ich, das, was man auch berücksichtigen muss, wo ich sagen würde, na, das ist fürs System, glaube ich, durchaus kritisch, weil das einen negativen Touch bekommt dadurch.
Ja, also völlig richtig, Herr Süß. Der Kollateralschaden gilt für alle, wobei das ist halt so, bei den öffentlichen Dienstleistungen, ob das jetzt Fahrdienstleistungen sind oder andere Dienstleistungen, die sind natürlich immer deutlich spürbarer, als wenn beim Daimler gestreikt wird und ob das Auto 3 oder 4 Wochen später ausgeliefert wird, das mag zwar ärgerlich sein, aber der Schaden ist oder der Nachteil ist verkraftbar. Aber wir haben natürlich auch andere Situationen im öffentlichen Dienst, beispielsweise beim Kita-Streik, wo es eine hohe Sympathie auch der Bürgerinnen und Bürger gibt oder im Pflegebereich. Also wo die Menschen wissen, Leute, da gibt es Arbeitsbedingungen, die sind wirklich mies und da muss was gemacht werden. Und wenn wir es da mit Arbeitgebern zu tun haben, die am Verhandlungstisch zu keiner Lösung kommen wollen, dann gilt als Ultima Ratio natürlich immer auch der Streik. Und da gibt es große Sympathie der Beschäftigten, weil sie selber vielleicht Kinder haben und die haben ein Interesse daran, dass sie in Kitas ihre Kinder in Kitas geben, wo wir hochqualifiziertes, gut bezahltes und mit vernünftigen Arbeitsbedingungen tätige Menschen haben, weil das ist dann auch gut für sozusagen die Kids in den Kitas. Das Gleiche gilt für die Pflege, dass wir ein Interesse daran haben, dass unsere Eltern, unsere Großeltern, wenn sie dann schon mal pflegebedürftig sind, dann eine gute Dienstleistung bekommen und die Menschen nicht wirklich schlicht und ergreifend ausgebeutet sind. So. Aber natürlich ist über die Dauer eines Streikes, wenn ich die Kinder denn selber irgendwie versorgen muss oder die Pflege selber übernehmen muss, kommt das an Grenzen. Ja, also da muss man dann auch, glaube ich, ein Stück weit immer die gesamtgesellschaftliche Dimension sehen. Und deshalb hatte ich eingangs darauf hingewiesen, dass was wir als Gewerkschaft machen, ist eine Entlastung staatlichen Handelns. Der Staat muss nicht diese Verteilungskonflikte um Löhne und Gehälter austragen. Das machen wir. Aber da brauche ich natürlich auch eine Einbettung in die Gesellschaft, dass es da solidarisch zugeht, dass wir füreinander, miteinander kämpfen, Dinge verbessern, nach vorne bringen. Und das macht die GDL hier nochmal ganz deutlich zu sagen, in dem Sinne überhaupt nicht, sondern sie hat nur wirklich partikulare Interessen im Kopf. Das gilt insbesondere für Herrn Wieselski. Ich weiß, das sehen manche Leute anders, aber mir kommt es immer darauf an, sozusagen den Kontext herzustellen und natürlich dann auch zu sagen, weil kaum jemand da draußen weiß, das ist kein DGB-Gewerkschaft.
Ja, genau.
Kriegen wir die Klatsche immer wieder mit ab, dass da ein Verrückter es überzieht. Und deshalb sage ich, es gibt bessere Möglichkeiten, bleibe aber dabei, es ist ein erkämpftes Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Interessen durchzusetzen, zu verhandeln und im Zweifelsfall auch mit den Mitteln des Arbeitskampfes, daran lassen wir nicht rücken. Da gibt es ja einige, die jetzt schon wieder ans Streikrecht ran wollen, der Konservativen. Herr Merz ist da schon wieder unterwegs, da kann ich nur sagen, Hände weg vom Streikrecht, das ist ein Grundrecht, aber lasst uns die Probleme da lösen, wo die Ursachen liegen und dafür brauche ich starke und im Zweifelsfall immer auch kampffähige Gewerkschaften, weil ohne Streikfähigkeit wird Tarifpolitik sozusagen zu einer Almosentätigkeit, dass wir über bessere Löhne und Gehälter betteln müssen, das kann es nicht sein. Der Arbeitgeber, die Unternehmen müssen wissen, dass im Ernstfall wir handlungsfähig sind und dann gibt es auch gute Kompromisse.
Und zwar
am Verhandlungstisch.
Ja, und Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es im öffentlichen Dienst, Stichwort Union von Verdi und Beamtenbund, insbesondere bei den Tarifverhandlungen der Länder, funktioniert. Und wir haben ja gerade auf der Länderebene eine wirkliche Heterogenität an Beschäftigungsverhältnissen, vom Beamten bis zu Personen, die in geringen Gehaltsgruppen sozusagen tätig sind. Und da funktioniert es ja schon und sehr viel geräuschloser. Und ich bin da völlig bei Ihnen. Das Grundrecht sozusagen auf Streik sollten wir auch durch die wirklich mühsamen und ermüdenden Konflikte mit der zwischen Bahn und GDL nicht in Frage stellen. Aber ich finde es gut, wie Sie es erklären und sagen, das ist schon, sind schon Partikularinteressen, die wir, wenn wir sie bündeln würden, für ein so großes Unternehmen wie Bahn viel besser vertreten könnten. Bis hin natürlich zu dem Punkt, dass man sich die Frage stellen muss, die 200.000 Bahnbeschäftigten, die nicht von der GDL vertreten werden, was denken die eigentlich darüber? Ne? Und was macht das sozusagen innerhalb des Betriebs, mit dem Betriebsfrieden, mit dem Miteinander und so weiter, wenn es eine kleine Gruppe gibt, die da sehr, sehr prominent und dann für negatives Image sorgen, nach außen tritt?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Herr Süß, und das ist extrem schwierig. Und wir müssen uns auch mal wieder in die Situation der Menschen hineinversetzen. Also die wollen nicht unbedingt in den Streik. Das ist eine psychologische, irre Herausforderung, ja, in einen Streik zu gehen. Und dass Wieselski hier das wirklich aus organisationspolitischen Interessen der GDL so überzieht, führt natürlich auch im Unternehmen selber zu Spannungen. Und das, was Wieselski eigentlich wirklich antreibt, nämlich die Zahl der organisierten Kolleginnen und Kollegen für die GDL zu erhöhen, hat sich über die letzten 10 Jahre nicht ausgezahlt. Die GDL ist nach wie vor mit maximal, die veröffentlichen ja noch nicht mal ihre Mitgliederzahl, sodass wir nur vermuten können, dass sie roundabout 30.000 Mitglieder haben. Das können wir immer messen, Deshalb dieser Hinweis nochmal auf die circa 30 Betriebe, da wo wir Personalratswahlen haben und GDL-Kandidaten dann auch natürlich bei Wahlen in den Personalrat gewählt werden. Das ist alles richtig und alles gut, auch alles demokratisch. Aber das ist gerade mal in 30 Betrieben der Fall. Deshalb wissen wir, sie sind nicht die Mehrheitsgewerkschaft und vertreten nicht, wie wir es machen, solidarisch die Gesamtinteressen der Belegschaft, sondern immer nur einzelner Berufsgruppen. Und das ist, glaube ich, eines der großen Ärgernisse, dass uns das oder dass wir selbst ist, schlicht und ergreifend nicht will.
Ja, verlassen wir mal das Thema. Wir wissen ja nicht, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Vielleicht haben wir dann noch Streik oder wir haben eine Einigung. Hoffen wir es mal, dass wir, wenn wir im April die Folge ausstrahlen, da schon einen Schritt weiter sind. Aber auch dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll, Ihre Gedanken dazu gehört zu haben. Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, und zwar, dass man in der langfristigen Betrachtung beobachten kann oder vielleicht kann man auch sagen, beobachten muss, dass Einzelgewerkschaften Mitglieder verloren haben bzw. verlieren. Wir haben vorhin schon einen Punkt angesprochen, die Tendenz auch zur Solo-Selbstständigkeit, die da eine Rolle spielt und die ja jahrelang eben nicht geregelt war. Was sind das jetzt eigentlich? Sind das Beschäftigte, Selbstständige, wie auch immer? Woran liegt eigentlich, dass Personen sagen, ich kehre der Gewerkschaft den Rücken? Ist das jetzt auf einer ganz abstrakten Ebene gesprochen, Ausdruck dessen, dass ich mich einfach mehr um mich selber und weniger ums gemeinschaftliche System kümmere? Das könnte ja eine Hypothese sein, warum das so ist. Also es würde eine gesellschaftliche Entwicklung widerspiegeln. Oder liegt es vielleicht dann doch eher daran, dass Gewerkschaftsarbeit für viele nicht mehr so attraktiv ist? Was ist da so Ihre Hypothese? Oder Sie werden sich beim DGB ja auch damit beschäftigt haben, warum es zu Mitgliederschwund kommt. Woran liegt das?
Also das sind ganz unterschiedliche, auch vielfältige Gründe. Natürlich, einige haben Sie schon auch angesprochen. Was nicht der Fall ist, ist, dass die Menschen den Gewerkschaften den Rücken drehen, zuwenden, weil wir haben relativ wenige Austritte aus den Gewerkschaften. Also wirklich sagen bewusst, ich war mal Mitglied und kehre euch jetzt den Rücken zu. Das ist gar nicht so sehr der Fall. Wir haben natürlich demografische Abgänge, das ist völlig klar. Und die werden in den nächsten Jahren auch zunehmen, aufgrund der Altersstruktur in der Mitgliedschaft und in den Betrieben. Aber es sind natürlich auch vielfältige strukturelle Gründe. Die Tertiarisierung ist eines der Gründe, dass wir in den 60er Jahren noch viel mehr Beschäftigte hatten in den altindustriellen Branchen, Stahl, Kohle. Kohle sind wir komplett ausgestiegen. Jetzt steigen wir aus der Steinkohle, jetzt steigen wir aus der Braunkohle aus. Das waren alles Bereiche, die traditionell hochorganisiert waren, mit 90% der Beschäftigten, die Mitglied einer DGB-Gewerkschaft waren. Und was jetzt nachkommt in den Dienstleistungsbereichen, in den neuen Bereichen, das ist allein von der Unternehmensstruktur her, sind das alles ganz kleine Einheiten. Ja, in so einem Stahlbetrieb, da sind bis zu 20.000 Beschäftigte. Die zu organisieren, ist relativ einfach. Da brauche ich nicht so wahnsinnig viel Menschen, weil dort passiert ganz viel im Betrieb, dass die Leute miteinander reden, kommunizieren und natürlich auch über Gewerkschaft, über Tarifverträge. Bei solchen kleinen Einheiten, wo nur 5, 6, 7 Leute beschäftigt sind, da haben wir ganz viel größere Schwierigkeiten, darauf zuzugehen. Die Beschäftigungsdauer hat was damit zu tun. Ja? Also die Beschäftigungsdauer in vielen Dienstleistungsbereichen liegt bei 5, 6 Jahre, dann wird der Betrieb gewechselt. Also Betriebswechsel ist ein Problem. Wir haben aber auch das Problem, zu meiner Zeit, als ich eine Berufsausbildung gemacht habe, bevor ich studiert habe, gingen 70% eines Altersjahrgangs in die duale berufliche Ausbildung. Heute sind es noch 50%. 50% gehen in die universitäre Ausbildung. Wir wissen, die universitäre Ausbildung ist nichts anderes heute auch als eine Berufsausbildung. Das ist keine Eliteausbildung mehr wie im Kaiserreich. Aber wir sind natürlich an den Hochschulen nicht so präsent wie in den Betrieben. Es gibt keine Jugendvertretung, es gibt für Studierende ist BAföG, aber kein Tarifvertrag. Also ist es da schon noch mal viel herausfordernder, die jungen Menschen in den Hochschulen zu erreichen. Die DGB-Jugend macht das seit vielen Jahren, hat auch wichtige Erfolge errungen, dass wir stärker in den Hochschulen präsent sind, aber organisationsstrukturell, solange ich da keine Jugendvertretung habe, ich habe einen AStA, klar, und das ist auf Zeit, während Betriebe in der Regel ja auf Dauer angelegt sind. Also auch das ist organisationssoziologisch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir haben aber auch dass die Situation, dass viele, viele Arbeitgeber sich aus der Tarifbindung verabschiedet haben, also nicht mehr Mitglied im Arbeitgeberverband sind. Das war unter anderem eines der Gründe, warum wir in Deutschland einen Mindestlohn brauchen. Ich bin kein Freund von Mindestlohn. Ich bin dafür, dass wir für möglichst viele oder alle Beschäftigte ordentliche Tarifverträge haben. Hier auch nochmal ein Hinweis zur EU. Wir haben jetzt die Mindestlohnrichtlinie der Europäischen Union. Die sieht vor, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Tarifbindung auf bis zu 80% wieder erhöhen sollen. Finde ich ein richtig tolles politisches Ziel. Wie kommen wir dahin? Und da brauche ich Arbeitgeber, die sich darüber im Klaren sind, dass wir im sozialen Dialog, dass wir im Verhandeln miteinander bessere Lösungen hinbekommen als im Gegeneinander. So, und das wirkt sich natürlich auch auf die Struktur der Mitglieder aus oder auf die Gewinnung von Mitgliedern. Ich will aber auch durchaus sagen, Gewerkschaften müssen attraktiver werden. Für Frauen, für junge Menschen, die heute eine andere Vorstellung davon haben, sich zu organisieren, die unsere Gremienstrukturen und ich sag mal von der Pike auf kommen, so wie es bei mir vielleicht behaupten können, um einen langen Weg in den Gewerkschaften zu machen von Anfang an, die haben Interesse auf Zeit, sich zu engagieren. So, und da müssen wir vielfältige Möglichkeiten anbieten und wir müssen viel stärker noch, da haben wir viel erreicht. Erste Schritte wurden gemacht im Bereich digitaler Medien, digitaler Kommunikation, viel agiler, viel schneller werden. Da muss ich auch mal sozusagen einen Tweet absetzen können, der provoziert, der Debatten auslöst und nicht eine Pressemeldung, die mindestens mal 8 Stunden braucht, bis sie vom Vorsitzenden abgesegnet wurde und dann irgendwann in einem Medium abgedruckt wird. Das funktioniert heute alles so nicht mehr. Also das gibt es auch, aber um positiv zu enden, Gewerkschaften sind nach wie vor die größten Mitgliederorganisationen, die wir in Deutschland haben. Und im letzten Jahr haben die 8 DGB-Gewerkschaften roundabout 420.000 Mitglieder neu gewonnen. Das heißt, die DGB-Gewerkschaften von Montags bis Sonntags organisieren jeden Tag 1.200 Menschen. Das ist verdammt viel, aber zur Wahrheit gehört auch, dass eben nahezu genauso viele Menschen täglich die Gewerkschaften verlassen, nicht weil sie den Gewerkschaften den Rücken kehren, sondern weil sie den Arbeitgeber wechseln, weil sie arbeitslos geworden sind oder weil sie in den Ruhestand gehen, in den Wohlverdienten. Und das ist halt die Demografie, die uns in den nächsten Jahren natürlich viel Ansporn sein wird, gerade junge Menschen zu organisieren. Und da bin ich aber ganz zuversichtlich. Und dass wir vor allen Dingen neue Arbeitnehmergruppen organisieren. Sie hatten sie angesprochen, wir haben darüber geredet, über die Gig-Ökonomie. Das sind alles keine Selbstständigen, das sind Scheinselbstständige, die müssen sozusagen auch vertreten werden in Form von Sozialversicherung, in Form von Tarifverträgen. Das sind in Europa mehrere Millionen Beschäftigte, Tendenz steigend. Darauf müssen wir uns einstellen, auf den Wandeln. Und ich glaube, Gewerkschaften als lernende Organisation haben es gut verstanden, sich auch eben nicht als, wie häufig fälschlicherweise behauptet, als Heizer auf der E-Log den Fortschritt verhindern, sondern wir sind es, die den Fortschritt, die gerade im Hinblick auf Klimaneutralität, im Hinblick auf Nachhaltigkeit treibende Kräfte sind, aber immer die sozialen mit den wirtschaftlichen und den ökologischen Interessen in Einklang bringen will. Das ist nicht immer einfach. Da gibt es Zielkonflikte. Gewerkschaften sind die Organisation, die diese Zielkonflikte auch benennen und damit auch attraktiv sind für Menschen, denen wir nicht irgendwas vorsetzen oder vormachen, sondern wo wir immer sagen, wir können die Situation in den Griff bekommen. Wir können auch Wandel gestalten. Dazu braucht es aber Engagement Dazu braucht es ein großes Interesse und dazu brauchen wir Menschen, die mitmachen, Gewerkschaften sind und bleiben auch Mitmachorganisationen.
Das heißt aber auch, dass natürlich die Transformation der Arbeit, über die wir so oft sprechen, schreiben und von der wir hören, auch eine Transformation der Arbeit der Gewerkschaften ist. Das haben Sie ja ganz deutlich herausgearbeitet, also sowohl was die Mitgliederstruktur anbelangt, als auch etwa die Frage, wie Gewerkschaften kommunizieren, wie sie sich attraktiv machen und Ähnliches. Aber klar, ich meine, das ist auch natürlich nachvollziehbar, das kann nicht stehen bleiben, wie es vielleicht in den 50er Jahren war, als es, wie Sie es gesagt haben, stark die Montanindustrie war, die Gewerkschaftsmitglieder hatte, sondern das ist einfach heute bei einer anderen strukturellen Bedingung in der Wirtschaft auch so, dass die Gewerkschaft anders arbeiten muss und sich für andere Personen attraktiv machen muss. Total nachvollziehbar. Ich habe doch noch eine letzte Frage, Herr Hoffmann. Ich hoffe, Ihre Zeit ermöglicht das noch, diese zu stellen. Wir haben jetzt gesprochen über Transformation von Arbeit und Transformation von Gewerkschaftsarbeit. Jetzt blicken Sie, ich habe es eingangs erwähnt und mache das nochmal, nicht weil ich uncharmant sein will, aber Jahrgang 1955 auf viele, viele Jahre beruflicher Tätigkeit zurück, auf viele Jahre gewerkschaftlicher Arbeit, auf nationaler wie jetzt auch internationaler Ebene. Und mich interessiert eigentlich so in der Rückschau, wie hat sich Arbeit eigentlich entwickelt? Ich habe mit Rolf Schmucker vom DGB ja auch einen Podcast gemacht zum Index guter Arbeit. Das heißt, der Wunsch des DGB besteht darin, zu gucken, wann ist eigentlich Arbeit gut. Das scheint aber nötig zu sein, weil es offenbar trotz der Verbesserung von Arbeit, der Verbesserung von technologischen Möglichkeiten kein Automatismus ist, dass Arbeit sich generell verbessert. Im Gegenteil, wir bekommen auch immer wieder Beispiele über schlechte Arbeitsbedingungen. Und wenn Sie das jetzt mal so rückblickend betrachten, ich weiß nicht, wie weit Sie zurückgehen können, seit den 70er oder 80er Jahren, wie hat sich eigentlich unsere menschliche Arbeit entwickelt? Was nehmen Sie da wahr? Was hat sich verbessert? Wo klemmt es aber auch? Wo muss die Gewerkschaft den Finger in die Wunde legen?
Also ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen. Für viele Menschen hat sich Arbeit durchaus positiv entwickelt. Nehmen wir beispielsweise die Tatsache, dass es doch gelungen ist, die Frauenerwerbsquote deutlich zu erhöhen. Immer mit dem Nachteil, das würde ich auch so sehen, dass gerade Frauen leider heute immer noch in der Teilzeitfalle sind, also gerade Frauen Teilzeitarbeit machen. Aber dass die Frauenerwerbstätigkeit sich schon mal erhöht hat, finde ich schon mal ganz klasse, weil das hat was natürlich auch mit unserem Gesellschaftsverständnis zu tun. Dieses alte Breadwinner-Modell, der Mann ist derjenige, der für das Familieneinkommen sorgt und die Frau bleibt am Herd, das ist absolut Mittelalter, das haben wir überwunden und da haben Frauen auch einen großen Anteil, dass sich in der Arbeitswelt vieles verändert. Auch jenseits sozusagen von Organisationen, zwischenmenschlichen Beziehungen in der Arbeitswelt, dass neue Kompetenzen dazukommen. Und Arbeit hat sozusagen die doppelte Entwicklung genommen. Wir haben in vielen Bereichen eine deutliche Aufwertung von Arbeit und auch mit attraktiven Arbeitsbedingungen, die beispielsweise mehr Zeitsouveränität für die Menschen ermöglichen, aber trotzdem hochqualifizierte Tätigkeiten damit verbunden sind. Wir haben eine höhere Qualifizierung in vielen Bereichen und das wird auch weiter zunehmen. Auf der anderen Seite ist gerade Deutschland mit Schlusslicht in der Europäischen Union, weil Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor. Da wird nicht nur schlecht bezahlt, da haben wir überlange Arbeitszeiten, anstrengende Arbeitsbedingungen, Arbeit, die krank macht, Arbeit, die dazu führt, dass man nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter durchhält, sondern vorher schon ausgelaugt ist. Und diese Spaltung des Arbeitsmarktes hat leider zugenommen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eines der größten Aufgaben, diese Spaltung zurückzudrängen, weil das ist auch die beste Medizin gegenüber dem politischen Situation in unserem Lande, dass Menschen sich hilflos fühlen, dass sie Orientierung verloren haben im doch sehr schnelllebigen Wandel. Und Arbeit verändert sich halt auch viel schneller als vor 30, 40 Jahren noch. Und die Menschen sich abgehängt fühlen und dann dazu neigen, auch einfachen Antworten, falschen Antworten, Populisten, Nationalisten, bis hin zu Faschisten ihre Stimme geben. Das ist wieder der gesellschaftliche Zusammenhalt, über den wir vorhin gesprochen haben. Und Arbeit ist so wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch für unsere Demokratie am Ende des Tages, dass wir diese Spaltung des Arbeitsmarktes, den Niedriglohnsektor trockenlegen müssen. Das reicht nicht mit dem Mindestlohn. Deshalb sind Tarifbindung 80% eine richtig gute Zielmarke und dass Menschen Sicherheit haben im Wandel. Dass sie sagen, ja, wir müssen uns verändern, aber Veränderung kann Spaß machen. Und wir wissen ja, wenn Menschen keine sicheren Perspektiven haben, sind sie auch nicht zur Veränderung bereit, was ja auch nachvollziehbar und konsequent ist, dass ich, und nicht nur für mich, sondern für meine Kinder, Enkelkinder, sichere Perspektiven haben möchte. Und da haben wir eine Situation, die ist, glaube ich, nach wie vor eben dadurch gekennzeichnet, dass es wirklich tolle, tolle Chancen gibt, aber eben auch Risiken und Menschen durchs Rost fallen und die machen nicht mit. Und die müssen wir erreichen, für die müssen wir die Bedingungen verbessern, am besten immer mit ihnen. Dafür sind wir als Gewerkschaften da, dafür ist aber auch zum Teil Politik da, für eine fortschrittliche Orientierung, die im Wandel sichere Perspektiven gibt, weil die Herausforderungen sind heutzutage sowas von enorm, dass gerade wir als rohstoffarmes Land alles daran setzen müssen, unsere Menschen zu qualifizieren, mitzunehmen für diesen Wandel, damit das, was Kanzler Olaf Scholz immer wieder bestätigt oder nicht bestätigt, sondern in Aussicht stellt, es wird gut enden. Ja, hoffen wir mal. Es wird gut enden mit Stärkung der Arbeitnehmerrechte, mit Austrocknung des Niedriglohnsektors, mit guter Arbeit und sicheren Perspektiven.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine schöne und sehr spannende Zusammenfassung und Sichtweise darauf gewesen, auf das Thema, was wir heute besprochen haben, lieber Hoffmann. Ich glaube, dass ganz klar geworden ist der Zusammenhang zwischen Arbeit, Gesellschaft und Mitbestimmung. Das ist etwas, was, glaube ich, eine verkürzte Sicht auf die Mitbestimmung, die wir manchmal haben. Ich habe es zwischenzeitlich erwähnt, da geht es um Tarifverhandlungen und ich bekomme x Prozent mehr und muss vielleicht y Minuten oder Stunden weniger arbeiten, dass eine solche Sicht dann doch deutlich verkürzt ist und wir eben dieses Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, Partizipation, Sie haben es vorhin auch so schön gesagt, selbstwirksam erfahren, ich kann was beeinflussen, ich kann was ändern, vielleicht nicht ich selbst, aber mit meinen Kollegen im Betriebsrat zusammen vor Ort und so weiter, dass das ganz wesentliche Funde sind, die Mitbestimmung sozusagen hat und die, glaube ich, dann die Mitbestimmung auch gerade in Transformationszeiten so wichtig machen. Und der zweite Punkt, den ich vielleicht noch abschließend zusammenfassend sagen möchte, ist so diese nationale, internationale Ebene. Da habe ich auch viel gelernt durch Ihre Ausführungen, wie stark wir dann doch auch von der internationalen Ebene abhängen und da manchmal Dinge umsetzen, die dann auf europäischer Ebene eigentlich entschieden worden sind, was auch unsere ganz konkreten Arbeitsbedingungen vor Ort anbelangt. Also auch das, glaube ich, sehr, sehr spannend, wobei das ja auch nur konsequent ist, wenn wir sozusagen uns stärker als Europa begreifen, kann die, wenn ich hier aus Düsseldorf 30 Minuten Richtung Westen fahre, kann nicht an der holländischen oder belgischen Grenze ganz was anderes gelten, was Arbeitsbedingungen anbelangt. Das ist, glaube ich, völlig klar. Ja, lieber Hoffmann, ich glaube, wir hätten noch länger über das Thema Arbeit und Mitbestimmung und auch ein bisschen an den Bahnkonflikt reden können. Aber ich denke, wir tun gut daran, jetzt nach einer guten Stunde zu sagen, das war der Podcast. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen und an Ihren Einsichten, an Ihren Aussichten haben teilhaben lassen auf dieses doch, wie ich finde, extrem wichtige Thema der Mitbestimmung. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Süß, und hoffe, dass Ihr Podcast große Verbreitung und Zustimmung findet und dass wir alle gemeinsam, glaube ich, wissen, Demokratie am Arbeitsplatz lohnt sich auch zur Gestaltung schwieriger Zeiten, die vor uns liegen. Gemeinsam, glaube ich, kriegen wir es hin. Deshalb vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen Gast sein durfte.
Ja, das war doch ein schönes Abschlussstatement und natürlich sorgen wir für die Verbreitung. Ich hoffe, dass wir damit auch das Thema Mitbestimmung bei Studierenden nochmal platzieren können. Und dafür müssen wir nicht in die 70er Jahre nach Wuppertal zurückgehen, sondern das ist auch bei mir sozusagen in der Vorlesung ein wesentliches Thema.
Ja, aber Kappler und Kugel kennen Sie doch bestimmt auch.
Ja, Kubek war zu meiner Zeit auch noch da, habe ich auch studiert, Kappler nicht mehr. Der war dann, glaube ich,
schon. Ja, Kappler ist nach Herdecke gegangen.
Ja, oder nach Herdecke, ja, genau, richtig. Ja,
der,
ja.
Der war viele Jahre noch in Herdecke und ist dann nach Innsbruck gegangen, genau.
Ja, genau, richtig. Ja, so haben wir dann gemeinsame biografische Wurzeln dann nicht nur in der Stadt, sondern auch an der Uni, genau, ja.
Ja, genau. Super.
Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Hoffmann. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, dass Ihnen auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat und dass Sie auch wie ich gerade mehr erfahren haben zum Thema Mitbestimmung, zum Thema Gewerkschaftsarbeit, Gewerkschaftsmodernisierung, überhaupt generell zum Thema Zukunft der Arbeit. Hören Sie gerne auch bei weiteren Folgen rein, die es wie immer Mitte des Monats gibt auf unserer Seite www.orgaperso.hhu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Dort finden Sie auch Shownotes zum heutigen Podcast, insbesondere zu den aktuellen Funktionen von Herrn Hoffmann und zu den Gremien, die wir angesprochen haben. Ich glaube, ein Blick lohnt sich auf das, was da aktuell bewegt wird. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Gesprächspartner vorschlagen möchten, dann schreiben Sie mir gerne an hr-podcast@hhu.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und eine angenehme Zeit.
Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.